irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Mädchen haben, wo die Filter sein könnten.
Er hat kein Wort gesprochen.
Ob wir ein paar Wochen davor eine Schlägerei hatten.
Wir sind ja nicht in Amerika.
Keine Ahnung.
Bei uns ist ja nicht so, dass der Bürger normalerweise mit einer Waffe durch die Straße rennt.
Ich bin mittlerweile auf dem Stand, dass ich überhaupt gar nichts ausschließe.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen. Willkommen zur 4. Folge unserer Podcast-Serie, die Philipp Meinhold recherchiert und erzählt. Mein Name ist Jens Jarisch, ich bin der Redakteur dieser Serie. In der vergangenen Folge haben wir versucht, die Ermittlungen der Polizei nachzuvollziehen. Und jetzt wollen wir einem Tatmotiv genauer nachgehen. Und auch wenn sich der Mord an Burak Bektaş in Berlin zugetragen hat, beginnen wir in dieser Folge einmal in München. Philipp war dort auf einer Pressekonferenz.
Ja, guten Tag, vielen Dank für Ihr Kommen. Mein Name ist Rechtsanwalt Mehmet Daimangüler. Das ist mein Kollege Ogun Palyan. Wir sind zusammen Anwälte der Familie Bektaş. Frau Melek Bektaş, die Mutter des Getöteten. Burak Bektaş ist hier und sein jüngerer Bruder Fatih.
Ich bin im Oberlandesgericht in München. In der Mittagspause des NSU-Prozesses lädt Rechtsanwalt Mehmet Daimangüler zu einer Pressekonferenz in einen Nebenraum. An seiner Seite Buraks Mutter, die extra aus Berlin gekommen ist, sowie Mitglieder der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş. Seit über einem Jahr ist Daimangüler der Anwalt von Buraks Familie. Gleichzeitig vertritt er im NSU-Prozess die Angehörigen von zwei Nürnberger Opfern.
Wieso machen wir diese Veranstaltung heute hier? Die Ermordung von Burak Bektaş und der versuchte Mord an seinen Freunden am 4. April 2012 in Berlin, Neukölln, ist und bleibt ein Rätsel.
Unerklärlich, unergründlich. Da stehen einige junge Leute zusammen herum, in der Nähe von zu Hause, albern herum. Jemand kommt dazu, schießt in die Menge, tötet einen Menschen, verletzt zwei weitere schwer und geht. Kein Motiv erkennbar, Täter unbekannt. Das wäre für mich rätselhaft. Nun hat sich in den letzten 3 Jahren etwas getan. Wir haben ja das Auffliegen der NSU-Zelle und dort haben wir es nicht mit einem, sondern 10 Fällen zu tun gehabt, wo Menschen aus nicht erkennbarem Anlass erschossen wurden, wo kein Motiv erkennbar war, wo auch das Resümee rätselhaft war.
Ich kenne Mehmet Daimangüler bereits aus dem Fernsehen. Bei Anne Will sagt er Sätze wie der Islam hat als Marke verschissen, der Spiegel wirft ihm einen Hang zur Theatralik vor. Daimangüler ist der bekannteste Opferanwalt im NSU-Prozess. Er ist scharfsinnig, scharfzüngig und kämpft für die Sache.
Wir haben viel gelernt aus diesem Fall. Wir haben viel verstanden seitdem über das Vorgehen von Neonazi-Extremisten, von Neonazi-Terroristen. Und vor allem habe ich gelernt, dass eben kein Mordfall unterm Strich rätselhaft ist, dass da immer ein Motiv ist. Dass auch ein Motiv hier vorliegt.
Das Motiv ist der Migrationshintergrund.
Ja, der drängt sich auf, wenn da 3, 4, 5 Jugendliche mit Migrationshintergrund da stehen oder ein türkischstämmiges Opfer wird erschossen, dann ist das natürlich eine Sache, die man ins Auge fassen muss.
Nochmal, wir wissen nicht, ob es Nazis waren. Wir behaupten noch nicht mal, dass es Nazis waren. Was wir sagen ist, nach dem NSU, nach dem, was wir erfahren haben, müssen wir in diese Richtung stärker, als es bislang geschehen ist, forschen.
Ich möchte wissen, was es neben dem Migrationshintergrund noch für Hinweise gibt, die im Fall von Burak für einen rechtsextremen Hintergrund sprechen. Ich verabrede mich mit Uli Jentsch und Frank Metzger vom APABITZ, dem antifaschistischen Pressearchiv in Berlin. Hier, in der Fabriketage eines Kreuzberger Hinterhofs, werden seit gut 20 Jahren Texte und Aktivitäten von Neonazis archiviert und analysiert.
Es hat in der Zeit sehr viele Terrorkonzepte gegeben, die in der Szene diskutiert wurden. Die lagen schon teilweise seit Jahren auf dem Tisch. Die wurden breit in der Szene vertrieben, die wurden viel verteilt, viel gelesen. In fast allen relevanten Nazi-Postillen der Zeit, beispielsweise wo der NSU untergetaucht ist, also zwischen 98, 2001. Also da gibt es ein paar Stränge, die man da deutlich sehen kann. Und es gibt grundsätzlich die Idee, dass man halt vor allen Dingen aus dem Untergrund zuschlägt. Man bildet Zellen oder es schlägt der Einzelne los. Also das sind sozusagen die beiden Optionen. Der Einzelne kann halt nicht so viel realisieren, wie eine Zelle das kann. Das wird zwar bedauert, aber das ist dann eben so. Und dann soll es halt eben vor allen Dingen bestimmte Gruppen treffen mit einem bestimmten Ziel. Und das ist eigentlich das, was deckungsgleich ist bei fast allen Konzepten, die man sich angucken kann.
Es ist das Konzept des sogenannten führerlosen Widerstands. Das Bilden von Klein- und Kleinstgruppen, teilweise Ein-Mann-Zellen, die nicht miteinander kommunizieren. Lange bevor islamistische Terroristen den Lone-Wolf-Terrorismus für sich entdecken, wird er bereits in rechten Terrorkonzepten propagiert. Der amerikanische Neonazi William Pierce beschreibt ihn in seinen Romanen Turner Diaries und Hunter, die in rechten Kreisen Kultstatus haben. Der Roman Hunter wird von deutschen Neonazis über das Internetforum Tiazi sogar gemeinschaftlich übersetzt. Er erzählt die Geschichte des 40-jährigen Oskar Jäger, der sich von einem Feierabendterroristen zum Chef einer Terrorzelle weißer Rassisten entwickelt. Aus Hass auf die Durchmischung der Rassen begeht Jäger Doppelmorde an gemischten Paaren. Später auch an Politikern und öffentlichen Personen. Jäger ist dabei der Prototyp des Lone-Wolf-Terroristen. Er handelt im Alleingang und ohne Mitwisser. Sein Vorgehen könnte dabei auch als Vorlage für den Burak-Mord dienen. Das Erschießen mehr oder weniger zufällig ausgewählter Opfer, die ein bestimmtes Feindbild verkörpern. Keine vorherige Ansprache an einem öffentlichen Ort. Typisch für rechten Terror ist dabei das Fehlen eines Bekennerschreibens.
Das hat mehrere Gründe. Zum einen muss die Tat für sich selbst sprechen. Die Tat ist das Bekenntnis. Das ist was ganz Typisches aus der Nazi-Szene. Das hat auch was mit faschistischer Ideologie zu tun. Die Tat zählt immer mehr als die Worte. Deswegen hat der NSU zum Beispiel ja auch sein Bekennervideo begonnen mit dem Spruch Taten statt Worte. Und das Zweite ist, der undeutliche, nicht genau adressierbare Terror optimiert den Effekt. Dadurch, dass die Nazis die Personen, die getroffen werden, im Unklaren darüber lassen, warum sie getroffen wurden, verstärkt das die Bedrohung. Individuell, aber auch kollektiv.
Seit September 2000 bis 6. April 2006 wurden 9 selbstständige Kleinunternehmer mit derselben Tatwaffe ermordet. Der oder die Täter sind immer noch auf freiem Fuß. Wie viele Hinrichtungen müssen noch vollzogen werden, bis die Täter gefasst werden? Warum wird erst nach 9 Morden mit Hochdruck ermittelt? Warum? Sagen Sie es mir bitte. Sehr geehrtes Innenministerium, öffnen Sie Ihre Augen, um die bittere Realität zu sehen.
Bereits im Mai 2006, also 5 Jahre vor der Enttarnung des NSU, organisieren Migranten in Kassel einen Schweigemarsch unter dem Motto »Kein 10. Opfer«. Von der deutschen Öffentlichkeit bleibt dies nahezu unbemerkt. Ich möchte wissen, für wie wahrscheinlich Buraks Freunde in ihrem Fall ein rassistisches Tatmotiv halten.
Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass entweder ein Rassist war oder irgendein Drogenabhängiger, der sich stark und mächtig gefühlt hat, einfach um sich geschossen hat.
Ich meine, man hat uns auch allen 5 jetzt in der Gruppe, wie wir standen, auch vielleicht von Weitem auch angesehen, dass wir ausländischer Herkunft sind, ne? Der Täter könnte das auch vielleicht gesehen haben von Weitem und dachten, oh, okay.
Du siehst jetzt nicht so ausländisch aus.
Ja, deswegen meinte ich ja auch, die Gruppe, wie die da stand, halt in den meisten Personen halt, vielleicht immer Burak Selton und noch Jamal und, ne, weil die Gruppe wirkt nochmal, glaube ich, anders als einzelne Personen und deswegen hat man das auch von Weitem gesehen, dass da eine ausländische Gruppe steht oder vielleicht auch am Gerede, vielleicht haben wir laut geredet, so. Ne? Vielleicht hat man auch von Weitem irgendwas gehört, ne? Was dafür spricht. Ich weiß ja nicht, wie wir auf andere gewirkt haben in dem Moment.
Neben der Wahl des Opfers, dem Ablauf der Tat und dem Fehlen eines Bekennerschreibens gibt es noch einen weiteren Punkt, der auf ein rechtes Tatmotiv deuten könnte. Und das ist das Datum des Mords. Der Initiative zur Aufklärung des Mordes fiel auf, dass genau 20 Jahre vor Buraks Tod schon einmal jemand in Neukölln gewaltsam ums Leben gekommen ist. In der Nacht zum 4. April 1992 wird der Rechtsextremist Gerhard Keindl zusammen mit einigen Begleitern in einem China-Restaurant am Kottbusser Damm von Mitgliedern einer türkischen Antifa-Gruppe überfallen und bei der folgenden Auseinandersetzung erstochen. Einer seiner Begleiter wird schwer verletzt.
Gerhard Kaindl hat seitdem in der rechten Nazi-Szene ja so ein bisschen sowas wie einen Märtyrerstatus. Und seitdem wird eigentlich immer wieder in schöner Regelmäßigkeit vor allen Dingen von der Berliner Nazi-Szene auf den Tod von Herrn Kaindl hingewiesen. Auch weil es eine der wenigen oder eigentlich die einzige Auseinandersetzung ist, auf die sie verweisen können, wo es halt auf ihrer Seite einen Toten gegeben hat.
Kaindls Name findet sich im Internet seitdem immer wieder auf Listen mit Opfern vermeintlicher Ausländergewalt. Zu seinem 20. Todestag erscheinen große Artikel in der NPD-Zeitschrift Deutsche Stimme und in der rechtsextremen Zeitschrift Zuerst. Diese wird von Kaindls damaligem Begleiter Dietmar Mounier herausgegeben. In beiden Artikeln heißt es, dass der Mord bis heute ungesühnt sei. Auch die Gruppe Neue Ordnung des Neonazis Meinolf Schönborn, gegen die nach einem Waffenfund zwischenzeitlich wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt wird, erinnert auf ihrer Internetseite an Kaindls Tod. Ist es also tatsächlich denkbar, dass es sich bei dem Mord an Burak um einen Racheakt handelt?
Also das ist unglaublich spekulativ, ne? Ja, sowas kann ein Motiv sein. Ich glaube, das kann man mit Sicherheit sagen. Sowas kann ein Motiv sein, um ja, für einen Rassisten, der sich bewaffnet, loszuziehen, um für irgendwas, was auch immer, Rache zu nehmen. Aber das jetzt so in einen ganz klaren kausalen Zusammenhang zu stellen, finde ich extrem gewagt, solange es keinen weiteren Hinweis gibt. Ich finde, der Tatablauf ansonsten sieht ja nicht unbedingt nach etwas aus, was sozusagen vorher schon ausbaldowert gewesen wäre. Und dazu muss man, glaube ich, auch sagen, die Nazi-Szene in Berlin ist ja immer eher dadurch hervorgetreten, die letzten Jahre, dass sie halt Sachbeschädigungen, Brandanschläge und Ähnliches durchgeführt haben und keine Morde mit einer Pistole.
Uli Jentsch weist damit auch auf einen wichtigen Unterschied zum NSU hin, die fehlende Planung der Tat. Mundlos und Böhnhardt haben ihre Opfer, die Betreiber kleinerer Läden und Imbisse, vorher längere Zeit ausgespäht. Es gab Lagepläne und Listen mit Anschlagszielen. Das BKA spricht von einem erheblichen Planungsaufwand. Das alles war bei Burak und seinen Freunden nicht möglich. Der Täter muss die Tat spontan begangen haben. Er muss die Gruppe gesehen und die Gelegenheit wahrgenommen haben. Jentsch glaubt deshalb auch eher an eine Nachahmertat, bei der der Tatablauf nicht unbedingt identisch sein muss.
Vielleicht mit ein bisschen anders gelagerten Hintergründen oder so, aber durchaus was sein könnte, wo jemand sozusagen das, was er weiß oder kennt oder vielleicht auch in den Medien mitbekommen hat, als eine Inspiration verwendet, um ja, seine eigenen Motive, seine eigene Situation und seine vielleicht auch Wahn- oder Rachevorstellungen halt in irgendeine Tat umzusetzen.
Ich möchte mehr über solche Täter erfahren und telefoniere mit dem Amok-Experten Jens Hoffmann.
Was wir mit großer Besorgnis feststellen, ist der Nachahmungseffekt bei radikalisierten Einzeltätern. Das sehen wir dann, wenn eine Tat wie Norwegen, wo ein Mann zunächst einen Anschlag auf das Regierungsviertel unternommen hat und dann auf eine Insel gegangen ist und dort in einem Jugendcamp ein Massaker verursacht hat, dass da wenige Monate später in Polen ein junger Mann versucht hat, einen Nachahmungseffekt an solche Tat zu begehen. Und das sehen wir auch bei Rechtsradikalen natürlich. Die NSU hat ja eine große Anziehungskraft dann auch gewonnen, weil sie gezeigt hat, wie es möglich ist, solche Gewalttaten über einen längeren Zeitraum auch zu begehen.
Auch Heinz Fromm, damaliger Leiter des Verfassungsschutzes, warnt bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2011 davor, dass Einzelne sich die Taten des NSU zum Vorbild nehmen könnten. Fast 260 Straftaten mit NSU-Bezug gibt es seit dem Auffliegen des NSU. In Teilen der Neonazi-Szene werden dessen Morde verherrlicht. Erst im Frühjahr dieses Jahres werden bei einer bundesweiten Razzia CDs beschlagnahmt, auf denen der rechte Liedermacher Freilich Frei die Mitglieder des NSU als die Größten unserer Zunft bezeichnet. Was im Fall von Burak für eine Nachahmungstat sprechen könnte, ist außerdem die zeitliche Dimension. Nur wenige Monate nach dem Auffliegen des NSU, ein Dreivierteljahr nach dem Anschlag des islamfeindlichen Norwegers Anders Breivik, der ebenfalls als Vorbild gedient haben könnte.
Was wir sehen bei solchen Tätern, dass sie vielfach eine Vorgeschichte haben von Fantasien darüber, dass sie sich mit anderen Tätern aus einem gleichen Kreis sehr intensiv beschäftigen, sich auch mit ihnen identifizieren. Häufig haben sie sein Gefühl, ich möchte genauso sein, auch ein solcher Held sein für eine rechte Sache, für eine linke Sache. Es kann aber auch sein, ich möchte noch besser werden als die anderen. Das hat also eine Vorgeschichte, das ist geplant. Das kann von sehr diffusen Planung, ich attackiere praktisch jemanden, den ich auf der Straße treffe, bis zu sehr ausgefeilten Planungen gehen. Und nach der Tat findet bei solchen radikalisierten Tätern dann auch immer eine intensive Nachbeschäftigung statt. Wie berichtet die Presse darüber? Und häufig wird dann ein Gefühl von Befriedigung empfunden. Und es kann daraus entstehen auch, das mache ich wieder. Also das sehen wir häufig. Häufig sind dann auch die tatauslösenden Wiederholungszeitpunkte verbunden mit Krisenerleben von dem Tätern.
Eine wichtige Rolle bei der Selbstradikalisierung von Tätern spielt laut Hoffmann das Internet. Hier könnten sich Einzelne in einer Art Pseudogemeinschaft in die Rolle des Kriegers und Rächers fantasieren. Egal, ob es sich um Neonazis oder Islamisten handelt. Auffällig sei dabei, dass die Täter selbst in ihren radikalen Gruppen häufig dadurch auffallen, dass sie zu extrem sind.
Wir sehen in den letzten Jahren das sogenannte Lone-Wolf-Terrorismus oder Lone-Actor, also einsamer Wolf oder einzelner Akteur, Terrorismus an Bedeutung gewonnen hat. Das gibt es zum einen schon lange. Also wenn wir das Attentat damals sehen auf Rudi Dutschke, dem Studentenführer, auch das war ein sogenannter Einzeltäter, der sich zwar in rechten Kreisen herumgetrieben und dort radikalisiert hat, aber die Tat verknüpft hat mit einem individuellen Motiv. Er war depressiv, er hatte auch versucht, danach sich eine Schießerei mit der Polizei zu liefern und dabei selbst erschossen zu werden. Das heißt, diese Verknüpfung aus einer Ideologie, die austauschbarer ist, als es von außen wirkt, und ein inneren Motiv, wie berühmt zu werden oder, wenn ich dann verzweifelt, depressiv bin, damit vielleicht auch Suizid zu begehen durch eine solche Tat, das hat zugenommen. Und das sehen wir sowohl bei Rechtsextremen als auch bei islamistischen Tätern.
Ich glaube, dass wir den Terrorismus heute sehr viel mehr verstehen müssen als so eine Art Franchise-System. Ja? Jeder bedient sich einer Idee, aber das war's dann auch schon. Ja, es gibt kein Hauptquartier, das man ausschalten könnte. Es gibt keine Bankkonten, die man konfiszieren könnte. Es gibt keine Waffenlager, die von mehreren Personen angelegt worden sind. Sondern NSU ist, was der NSU sein will. Wenn einer morgens aufsteht und sagt, ich fühle mich dieser Idee verpflichtet, ich mache das jetzt, dann ist das Terrorismus.
Das war der Rechtsanwalt von Buraks Familie, Mehmet Daimagüler. Philipp, was hältst du davon?
Also ich finde das erstmal sehr überzeugend, aber es ist natürlich auch relativ theoretisch, also rechte Terrorkonzepte, Lone-Wolf-Terrorismus, Nachahmungstaten. Eine Frage, die sich mir dabei stellt, ist natürlich, inwieweit so etwas im Süden Neuköllns überhaupt vorstellbar ist, also ob es dafür Hinweise gibt. Und dieser Frage wollen wir in der kommenden Folge nachgehen.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen von Philipp Meinhold. Als nächste Folge 5. Ton Martin Selig, Bettina Mikula und Katrin Witt. Musik Ilja Czoric. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.